um die Reformation heute. Wir haben es ja das ganze Jahr durch schon gehabt, 500 Jahre Reformation. Und das Thema wollten wir aufgreifen, auch hier beim Wake-up. Und darum soll es heute gehen. Ja, natürlich geht es heute um Luther vor allem. Es gab noch andere Reformatoren, es gab den Calvin, den Zwingli und andere mehr. Zuerst zum geschichtlichen Teil heute, ist auch wichtig für uns. Ja. Wir sind ja charismatisch und wir sind feurig, aber nicht doof. Nicht alles, was laut ist, ist doof. Ja, Amen. Ja, man denkt ja mal, diese Charismaten sind so laut, die haben keine Ahnung. Ne? Wenn du wüsstest, wie viel Ahnung wir haben. Ja, Amen. Es gibt auch studierte Charismaten. Halleluja. Und die laut sind. Halleluja. Amen. Also zuerst einen kurzen geschichtlichen Teil und dann danach vielleicht eine kurze Zusammenfassung der Theologie und danach gehen wir dann hinein in die Anwendung für uns heute, was wir tun können, um die Reformation zu reformieren. Sag mal Reformation reformieren. Wow, genau. Ja. Oder anders gesagt, raus aus dem reformatorischen Sumpf. Halleluja. Ja, okay, ganz kurz zu Luther, zu seiner Person. Luther war ein typischer Deutscher. Er liebte sein Bier, er liebte die Familie, das Familienleben. Luther liebte es zu kegeln und er hatte einen Hund, das ist ganz wichtig, nicht für einen echten deutschen Haushund. Ne? Und der hieß Tölpel, nicht Tetzel. Ja, einige, die Geschichte kennen, wissen, was ich meine. Er hieß Tölpel, okay. Und Luther war eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch, hatte aber auch eine ganz herbe Sprache oft am Tisch. Wenn ihr Lust habt, schaut euch mal die Tischreden Luthers an in der Bibliothek. Er hatte oft so ganz, ganz tolle Sprüche drauf. Und hatte aber seine Schattenseiten gehabt. Ja, mit zunehmendem Alter wurde Luther mürrisch. Hätte genau nach Ostwestfalen reingepasst. Mürrischer Luther. Typisch deutsch. Mürrisch gehört zum Deutschsein, habe ich vor kurzem mal gehört. Mürrisch sein. Er war mürrisch. Und auch kränklich. Und er war leider antisemitisch. Und später auch verantwortlich für den Tod einiger Wiedertäufer, einiger Anabaptisten. Sind gestorben auf seine Kappe. Das sind so die Schattenseiten Luthers. Wir sind aber dankbar, er hat uns viel hinterlassen, viel Gutes hinterlassen. Ganz kurz, um das aufzugreifen. Luther hat sich ja ganz stark gegen den Ablasshandel gewehrt. Ablass, Indulgenz, sagt das was? Kennt ihr das? Ja, es ist so ein Ablassschreiben, so ein Zertifikat, das aussagt, dass deine Sünden dir vergeben sind. Du bringst jemanden um, ne? Und dann gehst du zum Tetzel, Johannes Tetzel, Tetzel, ich brauche eine Indulgenz, ich brauche einen Erlass, Ablass. Und dann verkauft er dir einen Ablass für so und so viel Münzen und dann sind deine Sünden, dein Mord ist dann vergeben, ist weg. So einfach. Ne? Man konnte sich damals die Sündenvergebung erkaufen. Und damit wurde übrigens der Petersdom in Rom finanziert damals. Und Johannes Tetzel war so der große Name und war der Erzfeind Luthers. Und Luther hat immer wieder versucht, das anzusprechen, auch im Adel, immer wieder angeklopft, Leute, das geht nicht, das passt nicht, er darf nicht Indulgenzen verkaufen, das ist falsch. Ja. Und der Adel hat weggeschaut, hat weggehört. Und irgendwann hatte Luther die Faxen dicke gehabt und sagte, Mensch, jetzt bringe ich das in die Öffentlichkeit. Und dann kamen die 95 Thesen, die hat er verfasst, die gingen gegen den Ablassverkauf, die 95 Thesen, okay? Und die hat er dann an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt, und zwar am 31. Oktober 1517. Und daher datieren wir die Reformation auf 1517. Ich glaube, sie hat viel früher angefangen, kommen wir nachher zu. Aber dahin datieren wir sie. Er hat sie angenagelt und zur gleichen Zeit ist der Buchdruck nach Deutschland gekommen, Gutenberg. Nicht? Und irgendjemand hat ins Geheime die 95 Thesen schnell kopiert gehabt, mitgenommen und hat sie drucken lassen, ja, und veröffentlicht. Und dadurch ist die Reformation also um vieles schneller verbreitet worden. Es war wie ein Lauffeuer, ja, so wie heute WhatsApp, ja, und Facebook. Ja, das war sofort den Leuten bekannt. Luther wollte übrigens keine Reformation, ne, er wollte nur diskutieren. Die 95 Thesen waren ein öffentlicher Aufruf zur Diskussion, weil man ihm ja kein Gehör gab im Adel. Er sagte, jetzt will ich das mal öffentlich ausdiskutieren, ne, den Ablassverkauf, die ganzen Geschichten. Okay. Dann ist viel passiert im Leben Luthers, einige kennen das vielleicht vom Luther-Film, viele, viele Streitgespräche, Korrespondenz und Meetings und alles Mögliche. Und 1521 ist Luther dann schließlich vogelfrei erklärt worden, das heißt, jeder hätte ihn umbringen können, so eine Art Selbstjustiz, lynchen können. Ja? Und dann ist Luther unterwegs gewesen und wurde dann gekidnappt. Ihr kennt die Geschichte vom Kurfürsten Friedrich dem Weisen. Der hat ihn dann kidnappen lassen und ihn dann nach Eisenach verschleppt auf die Wartburg. Ja, und dann da lebte er 10 Monate lang als Junker Jörg, ja, verdeckt mit einem Decknamen, und hat in 10 Monaten das Neue Testament übersetzt oder, ich würde sagen, übertragen. Er hat es nicht wirklich übersetzt. Ja, das war eine sehr lose Übersetzung. Er hat den Leuten aufs Maul geschaut und hat das dann übertragen. Aber eine ganz tolle Übersetzung fürs Volk. Und das waren so die Hauptpunkte Luthers. So, aber das war nur die Vorgeschichte. Die eigentliche Reformation, das glaube ich, begann 1515. Und zwar hatte Luther damals das sogenannte Turmerlebnis in Wittenberg im Türmchen. Luther war mittlerweile Professor der Theologie, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wiedergeboren, aber Professor der Theologie. Und er hat sich dann vorbereitet auf die nächste Lektion und er las dann im Römerbrief, er hat referiert über den Römerbrief, und er las dann immer wieder das Wort Gericht und Gerechtigkeit, Gericht und Gerechtigkeit im Römerbrief, und er dachte immer an das jüngste Gericht. Er hatte Selbstverdammnis. Bis er begriff, dass Gott nicht nur Gerechtigkeit fordert, sondern auch Gerechtigkeit gibt. Und das war eine übernatürliche Erfahrung für Luther, da kommen wir nachher nochmal zu, das war wirklich eine mystische Erfahrung für ihn. Und da fing eigentlich die Reformation an, 1515, oben in seinem Turm, im stillen Kämmerlein. Da ist ihm Gott begegnet, da hat er die Offenbarung gehabt von der Erlösung und der Gerechtigkeit aus Gnade. Amen. So viel zu Luther. Jetzt ganz kurz eine Zusammenfassung, die ist auch wichtig für uns. Wir sollen ja auch nicht nur laut sein, wir sollen auch was lernen. Halleluja. Ich habe euch die 5 bis 6 Leitsätze mitgebracht der Reformation. Die hat Luther so nie gesagt. Ja, die hat man ihm nachher in den Mund gelegt. Die wurden erst im 19. Jahrhundert verfasst. Aber das waren Leitsätze, die schon durchaus Luthers Theologie und die Theologie der anderen Reformatoren ausdrückt. Okay? Einige kennt ihr wahrscheinlich, sagt mal welche, die Leitsätze der Reformation. Allein durch Glauben, sola fide, sola gratia, allein durch Gnaden und sola scriptura, ne, die Schrift allein. So, das sind die kennen wir meistens, die drei. Es gab aber noch 2 bis 3 andere. Und ich fange mit dem ersten an, und zwar mit dem solus Christus. Und zwar alleine Christus. Im Gegensatz zur katholischen Kirche hat Luther und haben die Reformatoren behauptet, es genügt Christus alleine. Wir brauchen keine Maria, die uns Gnade mitteilt. Wir brauchen keine Heiligen, die uns irgendwie Gnade vermitteln. Sie haben geglaubt, dass die Gnade alleine durch Jesus Christus am Kreuz kommt. Amen. Für uns so selbstverständlich, für die Leute damals eine große Offenbarung. Eine riskante, gefährliche Lehre. Ja? Solus Christus. Das Opfer am Kreuz genügt. Ja. Dann kommt sola gratia, dass wir gerecht werden allein aus Gnade. Die katholische Kirche glaubt, dass wir bei der Erlösung mitwirken. Und die Reformatoren sagten, nee, das ist alleine Gottes Zuwendung zum Menschen aus Gnade, die wir annehmen. Amen. Gnade. Haben die ganz groß geschrieben. Das nächste ist auch nicht so bekannt, und das ist auch interessant. Solo verbo. Solo verbo. Allein im Wort. Sehr interessant. Luther und die Reformatoren sagten, nein, wir werden nicht gerettet durch Werke, sondern die Gerechtigkeit wird uns zugesprochen. Solo verbo, ja? Die wird uns zugesprochen. Das heißt, Gott sagt, du bist gerecht und deswegen bist du gerecht. Wow. Ist doch ein alter Kaffee, oder? Das kennen wir doch alles. Ja? Für die Leute war das damals große Offenbarung. Merkt ihr, wie stark wir auf den Schultern der Reformatoren stehen? Wie stark wir eigentlich dem Luther dankschuldig sind. Ja? Er hat diese biblischen Lehren einfach neu entdeckt. Sie waren schon da. Aus Gnade? Genau, aus Gnade entdeckt, das stimmt, ja. Also alleine im Wort. Gott spricht uns die Gerechtigkeit zu. Er sagt, du bist gerecht. Nicht, weil du besser bist oder schlechter bist, weil ich dich gerecht spreche. Ja? Das ist ein Pfeiler der Reformation gewesen. Dann natürlich sola scriptura, haben wir eben auch gehört. Allein aufgrund der Schrift, die Errettung. Und die katholische Kirche glaubt ja bis heute, dass das Lehramt über der Schrift steht. Ja? Das heißt, der Papst und die Kardinäle und die ganzen katholischen Theologen, die dürfen entscheiden, wie man die Bibel auslegt. Und die Reformatoren sagten, nein, auf keinen Fall, die Bibel steht immer über dem Lehramt. Ja? Die Bibel muss immer die erste Autorität sein und wir unterordnen uns unter das Wort Gottes. Für uns heute ganz selbstverständlich, damals war es alles total neu. Dann noch ein letztes Sola Fide, allein durch den Glauben. Die katholische Lehre sagt Glaube und Werke. Und die Reformatoren sagten, nein, nur der Glaube. Wir werden gerettet, indem wir durch Glauben auf die Gerechtigkeit schauen, die Jesus für uns am Kreuz erlangt hat. Im Glauben hinschauen. Amen. Und seitdem ist Christsein viel einfacher geworden. Halleluja. Ja, Amen, ja. Gnade, Glaube, ganz einfach. Und dann sagen manche noch sechstens, soli Deo Gloria, alles zur Ehre Gottes. Halleluja. Klingt alles so selbstverständlich, alles so gut. Da wisst ihr, mir fehlt da etwas. Was fehlt? Aha, da habe ich es gehört. Solus Spiritus Sanctus fehlt. Solus Spiritus Sanctus. Der Heilige Geist war total außen vor gelassen worden. Und das ist das Problem, das wir haben mit der Reformation. Deswegen ist die Reformation im Sumpf der Kirchenpolitik untergegangen. Nach 500 Jahren ist sehr wenig von der Reformation übrig geblieben. So, jetzt wird es spannend. Ich habe recherchiert, ich habe nachgedacht, ich habe überlegt, ich habe nachgesucht. Wisst ihr was? Ich sehe in der Geschichte, wie Gott durch Luther den Geistesstrom fließen lassen wollte. Und Luther war zuerst dabei und ist nachher abgebogen. Ja. Heute wissen wir, das sagt auch der Kirchenhistoriker Dr. Volker Leppin, ne, ist aktuell, er sagt, dass die Mystik eine wichtige Voraussetzung war für die Reformation. Die Mystik war eine wichtige Voraussetzung für die Reformation. Was ist Mystik? Was sind Mystiker? Heute würden wir sagen, das sind durchgeknallte Charismaten. Das sind Mystiker. Ja. Leute, die Jesus lieb haben und die nicht nur die das Wort lesen und Theologie betreiben, sondern Menschen, die Gott erleben wollen. Menschen, die nach einer Gotteserfahrung aus sind, ja, und Menschen, die eine übernatürliche Erfahrung mit Gott gemacht haben und eins geworden sind mit Gott, das sind Mystiker. Amen. Ja. Menschen, die das Pfingstwunder erlebt haben. Menschen, die, wie wir heute sagen, geistgetauft worden sind. Menschen, die eine radikale Begegnung mit Gott gehabt haben, das waren Mystiker. Per Definition, wie Apostel Paulus, auch ein Mystiker. Ja. Ihm ist Gott begegnet. Er hat eine Stimme gehört, er ist blind geworden, er war Mystiker. Das heißt, die Mystiker haben die wahre christliche Lehre und Erfahrung mit dem Heiligen Geist über Jahrhunderte weitergetragen. So. Und da wollte, glaube ich, Gott anknüpfen und Luther sollte diesen Strom weiter fließen lassen. Und das Schöne ist, Luther kannte den Mystiker. Meister Eckhart, hat das jemand was? Er ist der wohl bekannteste Mystiker. Und Luther hat Bücher gehabt vom Johannes Tauler, das war der Schüler von Meister Eckhart. Und da stand ein Sammelwerk bei Luther in seiner Bibliothek. Ja? Er hat Johannes Tauler gelesen und Johannes Tauler hat die Predigten von Meister Eckhart gesammelt und aufgeschrieben. Das heißt, Luther war durchdrungen von der Lehre der Mystiker. Und das sehen wir auch in seiner Theologie. Er hat die aufgenommen, er hat sie verarbeitet. Er wollte weitermachen zunächst. Gott wollte seinen Heiligen Geist durch Luther durchfließen lassen. Das war der Plan. Und er hat ihn andocken lassen an die Mystik. Er hat ihn mit Schriften versorgt, mit den richtigen Connections versorgt, damit der Heilige Geist durch Luther fließen konnte, damit es nicht nur bei einer Reformation bleibt, sondern zu einer Erweckung kommt. Das war das Ziel Gottes. Amen. Er war angeschlossen an den Geistesstrom. Nicht nur das. Er hatte selbst dieses sogenannte Turmerlebnis gehabt. Wisst ihr, ich glaube, Luther war auch ein Mystiker. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich will es nochmal im Detail erzählen. Er ist also in Wittenberg Professor der Theologie. Er sitzt in seinem Turm, ja, und er bereitet sich vor auf die nächste Lesung, auf seine Studenten. Und er liest das Wort Gerecht und Gerechtigkeit, er denkt an das jüngste Gericht. Und er ist bedrängt, es tut ihm weh, er hat Angst, er ist erschrocken. Und plötzlich erinnert er sich an Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Und er begreift, was Gnade heißt. Er versteht das Evangelium. Und ich lese euch einmal vor, was Luther selbst schreibt zu dem Erlebnis, was er selbst geschrieben hat über dieses Turmerlebnis. Erschreckende Worte eigentlich. Er sagt, bevor ich diese Worte verstand, hasste ich Gott. Er war Professor der Theologie und er hasste Gott. Er sagt, bevor ich diese Worte verstand, hasste ich Gott, weil er uns Sünder mit dem Gesetz und mit der Erbärmlichkeit unseres Lebens erschreckte. Und nicht genug damit, das ist spannend, und nicht genug damit verschlimmerte er unsere Trübsal noch mit dem Evangelium. So verstand er Evangelium. Ja? Nochmal einen Druff, ne? Noch einen höheren Standard. Aber dann verstand ich durch den Geist Gottes, hört ihr? Da war eine mystische Erfahrung. Er hat den Geist Gottes erlebt. Im Turm. Doch dann verstand ich durch den Geist Gottes, die Worte, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Jetzt hört mal zu, was ist passiert? Er sagt, da fühlte ich mich wie von Neuem geboren. Wie ein neuer Mensch. Ich trat durch geöffnete Tore des geradewegs ins Paradies Gottes ein, sagt Luther. Er hatte den Heiligen Geist erlebt. Der Heilige Geist hat ihm die Schrift aufgetan und er hat Gnade verstanden. Plötzlich erlebt er die Wiedergeburt. Er erlebt Gott und sagt, Gott, hier bin ich eigentlich gar nicht so schlecht, Christ zu sein. Ich bin im Paradies. Und wenn dein Christsein ein trauriges Dasein ist, hast du Evangelium noch nicht verstanden. Christsein ist was Herrliches, was Geniales, was Tolles, was Freudiges. Deswegen tanzen wir und schreien wir und rufen wir und hüpfen wir und manche rennen, manche rollen, manche schlagen Purzelbäume. Halleluja. Heute waren wir sehr artig, ne? Mir fehlt die Gülperi so ein bisschen, immer getanzt, die Frau. Halleluja. Ja. Er hat eine mystische Erfahrung gemacht, 1515 schon, bevor die Reformation losging. Und Gott wollte, dass der Strom, der über die Mystiker kam, der Geistesstrom, durch Luther weiterfließt in die deutsche Gesellschaft hinein. Dass Erweckung geschieht, nicht nur eine Reformation einer toten Kirche. Gott wollte eine radikale Erweckung in Deutschland durch Luther. Was ist passiert? Der Luther wurde mehr und mehr zu einem Staatsmann, einer politischen Figur. Das mystische Gedankengut, das er hatte, hat er für sich behalten und nicht in der Reformation umgesetzt. Und er tauschte, und das sage nicht ich, das habe ich gelesen, er tauschte seine geistliche Autorität gegen politische Autorität ein. Da ist er abgebogen. Gott wollte mit dem Heiligen Geist durch Luther wirken. Er wollte viel mehr als nur eine Reformation. Er wollte eine weltweite Erweckung bewegen, ich glaube durch Luther. Und er hat sich gebrauchen lassen und irgendwo ist er abgebogen und sagte, hey, ich möchte jetzt politisch aktiv werden. Ich möchte jetzt eine politische Autorität haben. Ich möchte Erweckung mit menschlichen Mitteln erreichen. Ich möchte Reformation mit menschlichen politischen Mitteln erreichen. Und das geht nicht. Und so wurde die Reformation zu einer Reformation der Theologie, zu einer Reformation der Kirchenstruktur, ja, zu einer Reformation der Sakramente, zu einer Reformation der Liederbücher. Jetzt haben wir Liederbücher, ne? Dato 15, 17, 15, 18 und manche singen immer noch daraus. Halleluja. Und weil er sich abgewendet hatte von diesem Strom, an dem er angeschlossen war, kamen Sachen hinein, wie eben, dass er dem Staat folgen wollte und dem Tempo des Staates folgen wollte. Er wollte nicht die Reformation vorwärts treiben, wie das die anderen Reformatoren, Zwingli, Calvin, die wollten pushen, wir wollen es durchbrechen. Er hat nachgelassen. Er wollte mit dem Staat gemeinsam eine Reformation vorwärts bringen. Er hat sich dem Antisemitismus geöffnet und er war verantwortlich für den Tod, wie ich schon erwähnte, den Tod einiger unserer Brüder, der Anabaptisten, der Wiedertäufer. Übrigens, Luther glaubte früher an die Großtaufe, an die Glaubenstaufe. Wisst ihr das? Luther in manchen seiner Schriften, in frühen Schriften, setzt sich ein für die Glaubenstaufe. Nachher hat er wieder Angst bekommen, keine Ahnung, keinen Mut gehabt, hat sich zurückentschieden für die Kindstaufe. Er wusste die Wahrheit. Er schnitt sich ab von diesem Geistesstrom und deswegen ist die Reformation, so glaube ich, im Sumpf der Kirchenpolitik ersoffen. Amen. Und heute sitzen wir alle im Sumpf und wir müssen nicht weit mit dem Finger zeigen. Ja? Die katholische Kirche ist immer noch im Sumpf. Paulus sagt in 2. Timotheus 3,13, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Habe ich was gegen katholische Christen? Keineswegs. Ich habe was gegen den Katholizismus. Das ist eine Irrlehre. Eine teuflische, gefährliche Irrlehre. Die hat damals Luther schon durchschaut gehabt. Amen. Die evangelische Kirche steckt auch im Sumpf. Im Sumpf des Humanismus. Alles geht, alles okay, solange wir nett und lieb zueinander sind, oder? Alles okay. Die evangelische Kirche heute ist eine reformierte katholische Kirche. Das war sie immer schon. Amen. Halleluja. Und jetzt kommen wir zu den Freikirchen. Auch die Freikirchen versinken im Sumpf. Hallo. Wir zeigen nicht nur mit dem Finger auf andere, auch die Freikirchen versinken im Sumpf. Und Gott versucht immer wieder durchzubrechen durch Wirkung des Heiligen Geistes. Ja, Azusa Street, ja, Pensacola, ja, Toronto-Segen, die ganzen Sachen. Gott will durchbrechen immer wieder, aber wir lassen Gott oft nicht durchbrechen. Wir schneiden sein Wirken immer wieder ab. Gott will es immer und immer und immer wieder versuchen. Wir haben heute ein krankhaftes Nacheifern der Freikirchen, ja, nach der Professionalität der Landeskirchen. Krankhaft. Wir wollen unsere Gottesdienste perfektionieren. Und dabei bleibt die Kraft Gottes auf der Strecke. Wir wollen unseren Gottesdienst durchtimen und geben dem Heiligen Geist kein Time, keine Zeit. Alles muss sitzen. Ich weiß, die Beleuchtung muss passen, ne? Die Krawatte muss sitzen, wa? Der Chor muss perfekt singen. Alles muss super sein, perfekt sein. Und der Heilige Geist ist irgendwo draußen, außen vor. Krankhaft. Sumpf des Perfektionismus. Warum wollen wir so sein, wie Luther nicht sein wollte? Haben wir nach 500 Jahren nichts gelernt? Warum wollen wir uns dem angleichen, von dem Luther weggelaufen ist? Ja? Und dann die Angleichung, die Annäherung, das ist so krankhaft, so gefährlich, so übel, an den Katholizismus. Aua. Charismatische Geschwister, Pfingstgeschwister, die dem Katholizismus immer, immer näher kommen. Pfui. Wisst ihr, Luther würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, wie weit wir als Freikirchler, nicht? Protestanten sind wir ja auch, nicht? Wieder rangerückt sind an die katholische Kirche. Wisst ihr, wie Luther den Papst bezeichnet hat? Antichrist. Ja, das hört man heute. Nein, 500-jähriges Jubiläum, das sagt man noch nicht, oder? Da lädt man katholische Bischöfe mit ein zur Feierlichkeit, oder? Luther sagte, Antichrist. Tetzel war sein Erzfeind. Leute, versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen katholische Christen. Es gibt echte, wiedergeborene, tolle Geschwister. Aber der Katholizismus ist gefährlich und wir dürfen uns nicht annähern an den Katholizismus. Was machen wir eigentlich? Denken wir noch nach. Deswegen heute ganz wichtig, Leute, Geschichte. Wir müssen auch Geschichte haben. Wir müssen wissen, wovon wir reden. Amen. Weil viele junge Christen blauäugig, naiv, geschichtlich total unbeschrieben, unbewandert, rennen hin zu Veranstaltungen, veranstaltet von der katholischen Kirche. Ich werde keine Namen nennen. Geht's noch? Einige gucken mich an, als ob das ist doch nichts Verkehrtes, oder? Wisst ihr, verkehrt ist es nicht für die katholische Lehre nicht kennen. Die nicht wissen, wie gefährlich und diabolisch die katholische Lehre ist. Gibt es viele Beispiele. Willkommen zum nicht so ökumenischen Gottesdienst heute Abend. Wisst ihr, wenn das der Pastor nicht sagen darf, ich darf das sagen. Danke, ich bin vogelfrei. Halleluja. Wir müssen aber auch als evangelikale Christen, als Pfingstbewegung, als charismatische Christen, müssen wir raus aus unserem Sumpf. Wo heute Pfingstgemeinde dran steht, ist schon lange nicht mehr Pfingsten drin. Ja. Da ist nur noch der Name geblieben, Rauch und Schall. Ne? Ich gehe zur Pfingstgemeinde, ja, genau 90 Minuten, dann gehen wir, ne? Dann ist Schluss. Pfingstgemeinde, 90 Minuten? Falscher Film. Kann keine Pfingstgemeinde sein. Sag mal einem afrikanischen Bruder, Pfingstgemeinde, 90 Minuten. Lacht sich schlapp. Ja. Wenn der Geist am Wirken ist, ey, dann will ich doch nicht weggehen, oder? Da kann mein Sauerbraten verschmoren, ist mir egal. Ich bleib da, wo der Heilige Geist ist. Amen. Ja. Halleluja. Wow, ich bin erleichtert. Eben waren es nur finstere Blicke. Amen. Wisst ihr, wir wollen so professionell sein, wir wollen so toll sein, nicht so cutting edge, so, ne? So richtig gut, so, ne? Cutting edge, mannsmodern, up to date, ganz modern, mannsmodern passt auch. Dann müssen wir immer die coolen Ausdrücke gebrauchen, nicht? Ich predige eine Message. Ich muss eine Message predigen, ist viel cooler. Es ist okay, cool zu sein. Wenn die Salbung da ist, kann es auch cool sein. Aber ne, nicht nur cool ohne Salbung. Wir rennen nach der Fassade. Wir wollen immer nur eine tolle Show haben da vorne, wisst ihr? Und eine tolle Musik. Und hast du die Geräte gesehen, nicht? Und die Band, ja, ne? Ey, Leute, ist mir ganz egal. Weißt du, ich bin lieber irgendwo unterm Baum in Afrika und der Heilige Geist ist da. Und das Feuer fällt. Amen. Bisschen zurückkommen. Jetzt gibt es den Versuch, nicht? So ganz im Sinne des Baron Münchhausen, ne? Sich selbst aus dem reformatorischen Sumpf zu ziehen. Ne? Und jeder hat seinen Zopf. Ne? Die einen ziehen an der Sola Scriptura. Ne? Ich komme raus, samt Pferd. Ne? Ihr habt die Geschichte gelesen. Ne? Ihr kennt Baron Münchhausen, nicht? Ne? Ja, manche sagen, hey, nur die Schrift, die Charismaten mit ihrem Heiligen Geist, das brauchen wir nicht, nur die Schrift. Und die versuchen sich am Schopf der Schrift aus dem Sumpf zu ziehen. Geht nicht. Da gibt es die anderen, die sagen, ha, hey, nur Glaube, ne? Nur Glaube, 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 die ziehen am Schopf des Glaubens, ne? Und kommen auch nicht raus. Und dann gibt es den Gnadenzopf, kennt ihr den Gnadenzopf? Alles Gnade, Gnade, falsche Gnade, super Gnade, Hauptsache Gnade. Und die kommen nicht aus dem Sumpf. Das geht nicht. Warum nicht? Weil du alleine nicht rauskommst. Du kommst alleine nicht aus dem Sumpf. So, jetzt habe ich genug geschrien, jetzt muss ich wieder wissenschaftlich werden. Im 17. Jahrhundert, da gab es einen Mann namens Philipp Jakob Spener. Schon mal gehört? Jakob Spener war ein Pietist. Pietist heißt, er war ein ernstgläubiger, wiedergeborener, echter Lutheraner. Ja? Er war lutherisch oder lutherisch? Was war er? Lutherisch oder lutherisch? Das ist beides das Gleiche. Ja? Er war Lutheraner, aber er war echt gläubig, ein Pietist. Ja? Und das ist jetzt ungefähr 200 Jahre später, im 17. Jahrhundert, und Philipp Spener sagt, irgendwas passt hier nicht. Er sagt, Luther hat eine tolle Übersetzung gemacht, sagt er. Er sagt, ganz kurz hier, er sagt, dass die Übersetzung vorzüglich, wenn auch nicht fehlerfrei ist, hat er gesagt. Er mochte die Übersetzung Luthers. Er hat das geschätzt. Aber er merkte, irgendwas fehlt. Er sagt, viele Christen lesen zwar die Heilige Schrift, aber sie haben wenig Nutzen daraus. Hat er festgestellt. Zur Zeit Philipp Speners war die Bibel schon übersetzt ins Deutsche und sie war verbreitet in Deutschland. Man konnte eine Bibel bekommen und Philipp Spener merkt, irgendwas passt hier nicht. Jetzt haben wir die Bibel in deutscher Sprache, aber er sagt, irgendwas passt nicht, die Menschen verändern sich nicht. So. Und dann hat Philipp Spener nachgedacht und er hat ein Vorwort geschrieben zur Lutherbibel. Und in diesem Vorwort zur Lutherbibel erklärt er, wie man die Bibel lesen muss. Und er listet 7 Punkte auf. Und der erste Punkt, den möchte ich hier vorlesen, der erste Punkt, er sagt, das Gebet um den Heiligen Geist. Halleluja. Er hat es begriffen. Er sagt, Luther, die Übersetzung war ganz toll. Aber irgendwas fehlt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Halleluja. Er sagt, du musst, wenn du die Bibel liest, für den Heiligen Geist beten. Und wenn du den Heiligen Geist hast, wirst du die Bibel verstehen. Dann wird es dich verändern. Ansonsten das tote Buchstaben. Amen. Er sagt, Reformation war gut, aber der Heilige Geist, der fehlt. Amen. Es fehlt Solus Spiritus Sanctus. Wir brauchen mehr Solus Spiritus Sanctus. Halleluja. Amen. So, wir kommen aus diesem Sumpf nicht raus wie Baron Münchhausen am eigenen Zopf, am eigenen Schopf. Amen. Wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Und Philipp Spener, ein Lutheraner, hat das begriffen, hat das geschrieben. Hey, wir brauchen den Heiligen Geist. Und jetzt eine Bibelstelle, die uns helfen soll heute Abend. Sacharja 4, Vers 6. Damit wir nicht den gleichen Fehler machen, den Luther gemacht hatte, damit wir anfangen, die Reformation zu reformieren. Gott möchte dich gebrauchen, um Deutschland zu erwecken. Sacharja 4, 6. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubbabel sollst du zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade mit ihm. Wow. Sacharja sagte, es kommt eine Zeit, da wird der Tempel fertig gebaut. Das schien so unwahrscheinlich. Und ich prophezeie mal, es kommt eine Zeit, da wird die Reformation zu Ende reformiert. Sag mal Amen. Da wird die Reformation zu Ende reformiert. Halleluja. Luther ist nie fertig geworden. Er ist im Sumpf stecken geblieben. Er ist abgebogen. Und Sacharja sagt, nicht durch Macht, politische Macht, finanzielle Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist wird er den Schlussstein legen. Er wird es fertig machen durch den Geist. Wir können die Reformation zu Ende bringen hier in Deutschland durch den Geist, durch den guten Heiligen Geist. Und das ist, was Luther fehlte, wo er sich abgewendet hatte von, er war angeschlossen in den Mystizismus, er hat eine geistliche Erfahrung gehabt, der Heilige Geist war auf ihm, aber hat sich abgewendet. Ist im Sumpf stecken geblieben. Aus dem Sumpf kommen wir alleine nicht raus. Wir brauchen den Heiligen Geist. Halleluja. Jetzt komme ich zu uns und jetzt will ich dir sagen, wie wir Erweckung nach Deutschland bringen können. Ja? Reformation, Jesus-Style. Halleluja. Wie hat Jesus reformiert? Wie hätte er es heute getan? Ja? Reformation, so wie Jesus es tun würde. Jesus wurde getauft im Jordan, der Heilige Geist kam auf ihn. Ja? Und dann kam die Bestätigung vom Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann ging es erstmal ab in die Wüste. Okay? Er war erfüllt vom Heiligen Geist. Aber jetzt musste er in die Wüste, er kommt zurück aus der Wüste und die Bibel sagt in Lukas 4, Vers 14, dass er voller Kraft war. Er ging weg, er war voller Salbung, er war erfüllt, er hatte die Gänsehaut, ja, Gänsehaut, er hatte die Geistesgaben, er hatte sich toll gefühlt im Heiligen Geist, ganz toll. Und dann ging er in die Wüste und er kam aus der Wüste zurück und plötzlich hatte er Kraft. Und jeder merkte, dieser Jesus spricht mit Autorität und wenn er spricht, dann geschehen Dinge. So, was ist passiert? Er ist angeschlossen worden an die Kraftquelle. Der Heilige Geist war jetzt auf ihm und die Salbung, die er bekommen hatte, ist dort in der Wüste zur Kraft geworden. Halleluja. Wenn du Deutschland reformieren willst, Erweckung nach Deutschland bringen willst, wirst du es nicht durch irgendwelche schlauen Methoden machen, die man in irgendwelchen akademischen, theologischen Büchern liest. Hab viele davon gelesen, Kopf ganz voll gehabt. Ja, da gibt es gute Ansätze, aber viele von denen kannst du in die Tonne treten. Der Heilige Geist, wenn du ihn hast und wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein wirst, wird Veränderung geschehen. Nicht falsch verstehen, ich lese gerne, ich lese viel. Und trotzdem ist der Heilige Geist wichtiger als die Bücher, die sich oft geistlose Menschen ausgedacht haben. Hallo? Weil da vorne Professor vorsteht und Doktor vorsteht. Wow, das muss schon was heißen. Heißt gar nichts. Wenn der Mensch geistlos war, hat er aus dem Kopf geschrieben. Das ist wertlos. Amen. Halleluja. Du musst angeschlossen sein an die Quelle, an den Heiligen Geist. Sonst läuft gar nichts. Ich habe es versucht. Ich habe früher auch gepredigt. Ist nicht viel passiert. Halleluja. Ja. Ja. Da kannst du die tollsten Abschlüsse haben, ne? Von den tollsten Universitäten. Passiert nichts. Aber wenn du angeschlossen bist an die Quelle, an den Heiligen Geist, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein, dann werdet ihr zu Reformatoren werden, dann werdet ihr zu Erweckungsträgern werden, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes hast. Sonst läuft gar nichts. Luther hat es versucht ohne Geist, er ist gescheitert. Wir können da fortsetzen, wo er aufgehört hat. Und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Amen. Und Jesus kommt zurück nach Hause und er fängt an in Nazareth und er sagt, hey, ich werde zum Reformator. Und er kündigt sein Reformationsprogramm an. Lukas Kapitel 4. Er sagt den Leuten, das werde ich in den nächsten 3,5 Jahren tun. Lukas 4, geht in die Synagoge und dann fängt er an zu lesen. Er zitiert Jesaja 61. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er sagt, ich bin angeschlossen an die Kraftquelle. Jetzt fängt er an, sein Reformationsprogramm, nicht ohne Sondierungsgespräche, vorzutragen. Halleluja. Er hat das schon fertig gehabt. Hier vorne ist die charismatische Ecke. Halleluja. Er sagt, Halleluja. Halleluja. So. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Eine Reformation des Sozialwesens. Er sagt, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Eine Reformation, eine Neuerfindung der Psychologie. Er sagt, Gefangenenbefreiung zu verkünden. Eine Reform des Gerichtswesens. Und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Gesundheitsreform. Zerschlagenen die Freiheit zu setzen. Reform der sozialen Gerechtigkeit. Und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Eine Reform des Wirtschaftssystems. Das hat angekündigt. Er sagt, ich werde das alles machen. Meine nächsten 3,5, die Legislaturperiode damals, die ging nicht 4 Jahre. Das waren 3,5 Jahre maximal mit Verlängerung. Er sagt, in den nächsten 3,5 Jahren werde ich diese Dinge umsetzen. Ich werde Israel reformieren und meine Reformation wird über Israel hinausgehen. Ich werde Reformatoren multiplizieren um mich herum und die werden die Reformation weltweit ausbreiten. Halleluja. Er sagt, ich werde folgendermaßen vorgehen, sagt er, ich werde 2 Dinge tun. Ich werde evangelisieren, euangelizomai, und ich werde verkünden, kerusso. Die beiden Dinge werde ich tun. Er sagt, ich werde das, was in mir ist, ich werde die Salbung, die in mir ist, werde ich freisetzen, indem ich verkündige, gute Botschaft verkündige. So, wenn du Erweckung haben willst in Deutschland, wenn du die Reformation reformieren willst, dann musst du ein Mensch sein, der spricht, auf dem Arbeitsplatz spricht. In der Schule spricht, ja. In der Gemeinde spricht, jemand, der Dinge ausspricht, die aus dem Geist kommen. Angeschlossen an die Quelle werden deine Worte nicht nur leere Worte sein, du wirst Dinge sprechen und sie werden geschehen. Amen. Wenn du angeschlossen bist an die Quelle, sonst sind deine Worte nur Rauch und Schall. Ja, ein bisschen ein Motivational Speaker. Du kannst dann kommen und Leute ermutigen. Aber wenn du im Geist bist und die Salbung auf dir ruht, dann kannst du Dinge ansprechen, aussprechen und die werden geschehen. Halleluja. Und Gott braucht Menschen, die das tun werden, die überall hingehen und anfangen zu reden. Die an der Quelle angeschlossen sind und ihren Mund nicht halten können. Und dann können wir in der Kraft des Heiligen Geistes die Reformation zu Ende bringen. Halleluja. Jesus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Wenn du angeschlossen bist an den Heiligen Geist, sind deine Worte nicht nur Töne, nicht nur Schallwellen, nicht nur Informationen, dann sind deine Worte Geist und Leben. Und wenn du Leben aussprichst über deine Nachbarschaft, wird Leben kommen in deine Nachbarschaft. Wenn du Leben aussprichst über die Stadt, kommt Leben in die Stadt. Du hast Vollmacht. So geschieht Erweckung, nicht in Büchern. Halleluja. Du musst sprechen, mit Autorität sprechen, von der Quelle her sprechen. Aber es darf da nicht aufhören. Du musst die Kraft Gottes demonstrieren. Leute, in der postmodernen Zeit, in der wir heute leben, sind Leute so voll mit Informationen, die haben so Leid, die haben alles gehört, die haben alles gesehen. Wisst ihr, die wollen etwas Reelles, etwas Reales. Die wollen Gott erleben. Mir ist es ganz egal, was für ontologische Argumente du hast. Und es ist denen so wurscht. Sag, was du willst. Ja, ich will Gott erleben. Bring Menschen in die Gegenwart Gottes. Demonstriere die Kraft Gottes. Dann werden sie in die Kirche kommen. Dann werden sie gläubig. Dann werden sie zu Reformatoren werden. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, nicht? Angeschlossen, und dieser umherzog und Gutes tat und wenn er Lust hatte, ein paar Leute heilte. Wow. Du liest auch in der Bibel, ne? Halleluja. Und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Er hat nicht nur gepredigt, er hat die Kraft Gottes demonstriert. Halleluja. Hat bei mir gedauert, bis ich es verstanden habe. Es ist nicht nur die Predigt. Die Leute wollen mehr. Die wollen Gott erleben. Wisst ihr, unsere Gottesdienste heute sind so strukturiert, dass wir hinkommen zum Gottesdienst wie in eine Vorlesung. Wir kommen hin und wir informieren uns ein bisschen mehr über Gott, nicht? Die ganze Botschaft, alles ist darauf ausgerichtet, dass wir mehr über Gott lernen. Das ist aber gar nicht Zweck des Gottesdienstes. Eigentlich sollten wir im Gottesdienst Gott begegnen, Gott erleben. Und wenn du angeschlossen bist an die Kraft Gottes, dann wirst du jemand sein, der die Kraft Gottes in sich trägt. Und dann werden Menschen in deinem Umfeld Gott erleben. Du wirst Hände auflegen und sie werden gesund werden. Du wirst gebieten und Dämonen werden ausfahren. Tumore werden aufplatzen. Wow. Blinde werden sehen. In der Ukraine sind ganz viele Menschen mit Augenleiden geheilt worden. Enorm viele geheilt worden. Also waren echt Wunder in der Ukraine. Das war heftig. Viele Wunder. Aber ganz besonders viele mit Augenleiden sind geheilt worden. Leute, das macht Gott. Und das kannst du auch tun. Das ist aufregend. Und das ist nicht die Reformation aller Luther, das ist die Reformation aller Jesus. So funktioniert das. Sei angeschlossen an die Quelle, sprich das Wort Gottes und dann demonstriere die Kraft des Reiches Gottes. Und du sagst, Mensch, um Himmels Willen, habe ich noch nie gemacht. Was ist, wenn ich bete und nichts passiert? Weißt du was? Es passiert was. Ich weiß noch damals, ich war in einer ganz kleinen Gemeinde vor vielen Jahren und dann habe ich zum ersten Mal nach dem Bekehrungsaufruf einen zweiten Aufruf gestartet. Ich habe Leute gebeten, die krank sind, und dann wollte ich für sie beten. Geht das? Und ich war erstaunt. Und plötzlich melden sich Menschen, die geheilt worden sind. Interessant. Funktioniert ja. Wenn du angeschlossen bist an die Kraft Gottes, ja, dann funktioniert das. Gott lässt dich nicht hängen. Leg Hände auf und sie werden gesund werden. Sprich ein Wort und sie werden befreit werden. Das ist real. Das passiert immer wieder. Letztes Wochenende ist es passiert. Dortmund. War jemand da? Nee, außer meiner Frau und Familie. War herrlich. Halleluja. Die Ordner hatten viel zu tun gehabt. Und der Heilige Geist kommt und wirkt. Ja. Dann haut sie Leute um. Und dann erleben sie Gott und sie stehen auf und sind befreit und sind gesund. Demonstration der Kraft Gottes. Wenn wir Deutschland erreichen wollen, wenn wir das Ruder noch rumreißen wollen, wenn wir dem Islam Paroli bieten wollen, wenn wir die Moslems erreichen wollen mit dem Evangelium, dann nicht mit vergleichender Theologie, sondern mit einer Demonstration der Liebe und der Kraft Gottes. Amen. Paulus tat genau das. Er sagte, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Paulus sagte, ich habe nicht immer die tollsten Worte. Übrigens, Paulus war ein Rhetoriker, ein ganz feiner Mensch. Der Paulus war ein Akademiker. Er war auf dem Treppchen kurz vom Papst, würde ich sagen. Er war Kardinal. Ne? Er bei Gamaliel studiert. Der Mann, der hat es drauf gehabt. Sag ich. Der konnte Philosophen zitieren. Ne? Er konnte Bibelstellen zitieren. Leute, der war so ein Kopf. Er sagte, hey, ich habe mit der Rhetorik aufgehört. Seit der Erfahrung auf dem Marshügel in Athen, habe ich es eingelassen. Ihr kennt die Geschichte? Apostelgeschichte 17. Er schreibt nachher an die Korinther. Ne? Dachte, hey. Er war in Athen, der schreibt an die Korinther. Ich habe mir vorgenommen, sagt er, wenn ich zu euch komme, nichts anderes mehr zu wissen als Jesus, als den Gekreuzigten. Warum? Er hat erbärmlich versagt in Athen. Haben sich nur ein paar Leute bekehrt. Das kannte Paulus gar nicht. Normalerweise hat er gepredigt, ja, und dann haben sich Leute bekehrt. Dann sind Dinge passiert. Und dann sagt er, Athen, hey, war ganz schlimm. Warum? In Athen hat Paulus eine philosophische Homilie gehalten und er hat gewisse Philosophen zitiert und Menschen schwer beeindruckt mit seiner Rhetorik. Und das Ergebnis war lächerlich. Er sagt, das mache ich nie wieder. Und als er nach Korinth kam, dachte er, bei euch werde ich nur noch Christus predigen. Nur noch Christus. Die Torheit vom Kreuz ist gut genug für mich. Halleluja. Er sagt, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf sola scriptura, oder? Dem Wort, oder? Nein. Das würden wir jetzt sagen, so evangelikal, so, nur auf dem Wort, oder? Das sagen wir, Wort. Oh, ich komme aus der Bewegung, das Wort. Ja. Und Paulus sagt, hey, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Auf Gottes Kraft. Er sagt, hey, ich möchte, dass euer Glaube basiert nicht nur auf dem, was ich sage, nicht nur auf meiner Rede, auf meiner Predigt, sondern auf dem, was passiert. Die eine Demonstration der Kraft Gottes. Halleluja. Amen. 1. Korinther 4, Vers 18 hat Paulus das mit großkotzigen, sogenannten Superaposteln zu tun gehabt. Er sagt in 1. Korinther 4, Vers 18, weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen. Übrigens, es gibt eine Stelle im Korintherbrief, glaube ich, da fragt Paulus, ob er mit der Rute kommen soll. Stock. Gemeindezucht mal anders. Ja, Moment mal, steht in der Bibel, hallo. Steht in der Bibel, wisst ihr? Und manchmal habe ich so also das Gefühl, die Salbung des Stockers kommt auf mich. Also manche Leute müssen echt mal einen Stock haben, sorry. Du natürlich nicht, dein Sitznachbar, du nicht. Leute, das steht im Wort Gottes, das ist vom Heiligen Geist inspiriert. Leute, entscheidet euch, soll ich jetzt mit dem Stock kommen oder anders? Wollt ihr jetzt schnell Buße tun oder soll ich einen Stock mitbringen? Ich weiß nicht, was er getan hätte, Paulus traue ich sehr viel zu. Wenn Jesus eine Geißel hat, kann Paulus einen Stock haben, oder? Eine komische Bibel, oder? Lest ihr die gleiche Bibel? Wow! Nur nebenbei. Paulus ist so herzlich, direkt und klar. Er sagt, ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen. Er nennt gewisse Christen aufgebläht. Hat nichts mit Gastritis zu tun. Die waren arrogant, die waren stolz, ja. Die hatten so tolle Worte und die waren so, nicht? So. Extravagant, nicht? In Englisch sagen wir flamboyant. Also, die hatten eine gewisse Ausstrahlung, nicht? Die hatten gewisse Klamotten angehabt und die haben sich auf eine gewisse Art und Weise benommen, nicht? Und alle waren so schwer begeistert von den Leuten. Und Paulus sagt, hey, nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Er sagt, wenn ich komme, werden wir nicht nur diskutieren, wir werden ein paar Demonstrationen der Kraft erleben. Und mal sehen, wie ihr abschneidet. Wow. Leute, wenn wir Deutschland verändern wollen, dann nicht nur mit leeren Worten und mit einer ermutigenden Botschaft. Nein. Mit Worten, die klar sind, mit Worten, die Liebe haben, aber mit Worten, die Kraft haben. Und mit Taten, die folgen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Gott sucht heute Menschen. Gott sucht heute Reformatoren, Gott sucht heute dich. Und er will, dass du dich erfüllen lässt vom Heiligen Geist. Und Gott möchte diesen Sumpf der Reformation nicht trockenlegen, nein. Er möchte ihn freispülen, Halleluja. Er möchte, dass du so erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Ja. Nicht mit dir selbst, nicht mit deiner Bitterkeit. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ey, bitter, böse, verhasst und du sitzt in der Gemeinde und machst so ein geistiges Gesicht. Ey, Stock. Halleluja. Ich bin nicht immer so. Schatz, ich hab dich lieb. Mach's gut, bis gleich. Das ist meine liebe Frau da vorne, die Hübsche. Halleluja. Ganz hier lang, ist wie ein Catwalk. Halleluja. Nein. Amen. Gott sucht dich, Gott braucht dich und er braucht dich ganz und zwar ganz erfüllt. habe oft den Eindruck, wir sind so im geistlichen Kindergarten. Ich meine jetzt nicht persönlich, ich meine allgemein die Christen um uns herum. Alle wollen irgendwie nett sein und politisch korrekt sein und nicht und Kuschelverein und ach ja, das kannst du nicht so sagen. Oder Leute, wisst ihr, wir haben die Mentalität des Reiches Gottes verloren. Es geht darum, ein weltweites Reich für den Herrn mit aufzubauen. Wir schreiten voran mit Vollmacht in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir bauen auf, wir zerstören Festungen, wir gehen vorwärts, wir heilen, wir befreien, wir suchen nach Möglichkeiten, mehr Evangelium zu pushen. Leute, mein ganzes Leben und ich hoffe, euer Leben auch, ist dem gewidmet, das Evangelium weltweit zu verbreiten. Dafür leben wir. Dafür geben wir, dafür arbeiten wir Tag und Nacht, dafür leiden wir. Halleluja. Gott braucht dich, er sagt, ich brauche dich und zwar geisterfüllt. Und ich will, dass du redest, dass du rausgehst und dass du nicht nur sprichst, dass du anfängst, die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes zu demonstrieren. Johannes 7, Vers 37, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Amen. Also wenn du glaubst, wie die Bibel das sagt, dann werden Ströme aus deinem Leib fließen, aus deinem Bauch, aus deinem Inneren, werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Und es heißt ganz klar, das ist der Heilige Geist. Und das ist genau der Strom, den Luther eigentlich hätte fließen lassen sollen. Und er hat die geistliche Autorität gegen politische Autorität eingetauscht. Und die ganze Reformation ist im Sumpf der Kirchenpolitik stecken geblieben. Heute haben wir reformierte Kirchengesangsbücher. Gott möchte weitermachen mit dir. Er sucht Menschen, die sich anschließen lassen. Menschen, die radikal voll des Heiligen Geistes sind. Und die rausgehen und den Mund nicht halten und anfangen, die Kraft Gottes zu demonstrieren. Bist du bereit? Wir können hier viel von Erweckung reden und predigen. Wir sind schon seit 7 Jahren hier und wir wollen Erweckung erleben, hier in Minden, in Deutschland, weltweit. Und ich frage mich mal wieder, woran liegt's? Hier und dort hat es gefunkt, hat es gezündet. Einige machen schon was, wunderbar. Einige noch nicht. Einige kommen und gehen, einige gehen früher, weil in die Predigt in den Kram passt. Einige sitzen hier und gucken so. Ist okay. Wenn du so geboren wirst, kannst du nichts dafür. Aber wenn du 40 Jahre alt bist und 50 und älter und immer noch so guckst, hast du ein Problem. Jesus befreit uns, Leute. Evangelium macht fröhlich. Und vielleicht brauchst du heute ein Turmerlebnis, wie Paulus. Dann kannst du auch fröhlich sein, befreit sein. Ich war früher auch so. Letzten Knopf zu, nicht? Immer ernst. Halleluja. Immer ernst, zutiefst betrübt, immer im Tale der Tränen. Depressionen kommen übrigens nicht von Gott, kommen vom Teufel. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Heute können wir uns freuen, hey, in der Gegenwart des Herrn tanzen und jubeln und erleben, wie der Heilige Geist durch uns fließt und wie Dinge passieren, wie Leute lachen. In der Kirche lacht man nicht, oder? Ja, ja. Da ist noch eine charismatische Ecke da hinten. Ja, wir vermehren sich, ja stimmt. Das Anstecken. Übrigens, Lachen ist gesund. Amen. Lachen befreit. Uns hat Gott ein Lachen geschenkt. Wir können uns freuen. Wenn wir genauso traurig sind wie die Leute, die Jesus nicht kennen, ist irgendwas schiefgelaufen. Wir sind befreit. Wir sind froh. Hey, uns kann nichts mehr passieren. Ich komme in den Himmel. Und der Rest ist Nebensache, der Rest ist Bonus, der Rest ist Spaß hier auf Erden mit Jesus. Durch dick und dünn. Ist immer leicht, ist nicht immer leicht. Aber oft spaßig, Halleluja. Amen. Amen. Ich habe gerade in Kamerun eine ziemlich intensive Zeit gehabt. Wir haben oft gepredigt und im Radio und Fernsehen und alle möglichen Kram. Da bist du manchmal müde, weißt du. Aber ich sag, du musst das nur zur Kanzel schaffen. Und sobald die Salbung kommt, ist alles gut, ey. Leben ist gut, der Herr ist da, also die Botschaft fließt, die Salbung fließt, Menschen werden geheilt. Und nachher, nach 2, 3 Stunden, Batterien. Keine Tour. Aber der Heilige Geist ist immer da, Amen. Und Gott braucht so Menschen. Gott braucht Menschen, die sich anschließen lassen an den Heiligen Geist. Ich hoffe, dass heute Abend viel passiert. Ich hoffe, dass du offen bist für den Heiligen Geist. Du darfst heute ganz viel mitnehmen. An Salbung, du darfst trinken. Und ich werde auch gerne mehrfach für dich beten. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Wir dürfen doch ehrlich sein, oder? Halleluja. Amen. Du darfst heute ganz viel abholen. Ich bitte gerne zweimal für dich. Ja? Hol deine erste Portion, hol die zweite Portion. Ne? Lieblingsspeise der Deutschen, Nachschlag, immer mehr. Und wenn du heute Nachschlag haben willst, dann kannst du ganz viel abholen. Nicht von mir, aber durch mich von Jesus. Gott möchte dich heute erfüllen. Ich möchte heute Leute sehen, die aufstehen und sagen, ich werde was machen. Ich werde dieses Jahr 2017 irgendwie sinnvoll zu Ende bringen. Ich werde nicht nur einfach so bleiben wie immer, nicht immer den gleichen Kram machen. Ich werde was Außergewöhnliches tun. Ich werde anfangen zu reden. Ich werde nicht schweigen. Ich werde anfangen, die Kraft Gottes zu demonstrieren. Und dann wird was passieren. Lass uns beten. Heiliger Geist, wir lieben dich. Vergib mir, Vater, wo ich dir heute bei der Predigt nicht gefallen habe. Aber danke, dass deine Gnade genug ist. Ja. Danke, dass du mich trotzdem liebst und dass du einfach hier bist, Heiliger Geist. Danke, dass du jetzt jeden siehst und jeden liebst und jeden verstehst und jeden abholst da, wo er ist. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Und Herr, danke, dass du anfängst jetzt zu wirken unter uns und dass du anfängst zu reden. Du hast schon geredet, Herr, sprich weiter, sprich lauter. Danke, Herr. Und bevor ich für dich bete, möchte ich dich fragen, hast du ewiges Leben? Bist du angeschlossen an Jesus Christus? Sind deine Sünden dir vergeben worden? Ist Jesus dein Herr? Und solltest du heute sterben, weißt du ganz sicher, dass du dann zu Jesus kommen würdest? Wenn das nicht der Fall ist, musst du heute Buße tun, musst du umkehren, musst du heute Jesus begegnen und er liebt dich und er wird dir deine Sünden heute Abend vergeben. Und du möchtest, dass ich mit dir bete, dann kannst du kurz die Hand heben, da wo du jetzt bist. Ich möchte gerne mit dir zusammen beten für die Vergebung deiner Sünden. Und das darfst du jetzt tun. Eins, noch jemand? Gott segne dich. Da vorne, Gott segne dich. Da hinten, Gott segne dich. Da vorne, viele Hände gehen hoch. Danke, Jesus. Noch jemand? Du möchtest Vergebung der Sünden? Heb mal die Hand, ich bete mit dir. Da vorne, Gott segne dich. Gott segne dich da hinten. Danke, Jesus. Lass uns mal gemeinsam beten. Gott segne dich da vorne. Gemeinsam beten. Und bitte helft uns. Helft uns bitte, betet alle bitte mit. Danke, Jesus. Lass uns mal gemeinsam beten. Sag mal, Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Jesus, ich kehre um. Ich wende mich ab von meiner Sünde. Und ich werde dir nachfolgen. Bis zu meinem Lebensende. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, Jesus. Danke für die Vergebung. Danke für das ewige Leben. Ich bin jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin auf dem Weg zum Himmel. In Jesu Namen. Amen. Lass mal für Jesus klatschen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gemacht hast heute, du hast dich zum ersten Mal für Jesus entschieden, du hast es vorher noch nie gemacht, dann sprich da vorne die Leute am Infostand und dann gibt es noch ein kleines Geschenk. Ne? Wunderbar. Klasse. Lass uns aufstehen. Und lass uns die Kraft Gottes erleben. Halleluja. Ich möchte gerne für euch beten. Mit Handauflegung. Wenn du das nicht möchtest, bleib bitte sitzen, komm bitte nicht. Aber wenn du möchtest, dass ich die Hände auflege und dass der Heilige Geist auf dich kommt und du erfüllt wirst mit der Kraft, auch geheilt wirst, egal was du brauchst, dann darfst du jetzt einfach nach vorne kommen. Der Herr wird dich berühren. Komm. Danke, Jesus. Halleluja.